Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Jung und Wild Podcast. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, wir haben ein neues Cover.
Yay!
Mika ist natürlich auch wieder mit
Hallo.
Am Start. Worum soll es denn heute gehen?
Wir wollen heute mal so ein bisschen darüber sprechen, was alles in Deutschland schiefläuft. Also so, über was man sich so immer irgendwie so ganz gerne aufregen könnte oder wollte. Und wollen da mal so ein paar Punkte ansprechen, die wir jetzt in der letzten Zeit über Reportagen, über Nachrichten natürlich etc. pp. Mitbekommen haben. Und
Mika hat da auch schon ein bisschen weiter recherchiert und natürlich auch ein paar Zahlen und Quellen rausgesucht. Das packen wir dann natürlich alles auch in die Shownotes. Da könnt ihr dann auch selber nachgucken. Und es gilt natürlich wie immer, das ist unsere Meinung.
Ja, jeder, ganz, ganz wichtig.
Jeder kann seine eigene Meinung haben und ihr könnt uns auch gerne Kommentare schreiben oder eine E-Mail oder auf Instagram, wie ihr wollt, wie ihr zu dem Thema steht. Wir sind da komplett offen und wie gesagt, das ist nur unsere Meinung und wir sind da auch nicht absolut festgefahren. Das heißt, wenn es valide Gegenargumente gibt, dann nehmen wir die auch sehr, sehr gerne an.
Oder wenn wir gerade nicht auf dem aktuellsten Stand der Dinge sind, natürlich auch immer gerne. Weil gerade in den Bereichen, in denen es natürlich schief läuft, sich auch ganz schnell wieder was ändern kann. Aber ja, man kriegt halt dann doch nicht immer alles sofort mit.
Dann fang doch mal an. Mika hat ganz viele Themen rausgesucht.
Ja, ich habe ganz viele Themen aufgeschrieben. Und wir haben vor einer Woche, glaube ich, eine Doku gesehen über das System Milch. Ihr wisst ja, wir essen sehr wenig Fleisch mittlerweile nur noch und auch nur noch dann vom Metzger, wo wir wissen, dass es irgendwie von der Tierhaltung her gut ist.
Der halt selber schlachtet, das
ja,
muss man dazu
genau,
sagen.
Ja, und aber auch die Milchprodukte sind ein großes Thema. Und deswegen werden ja auch immer mehr Leute vegan und deswegen sprechen auch immer mehr Leute darüber. Und wir wollen euch das jetzt auch einfach mal ein bisschen näher bringen. Und zwar, klar, wir haben Milchkühe, die nur Milch geben, wenn sie einen Kalb in sich tragen oder gerade geboren haben. Das heißt, diese Milchkühe sind quasi Gebärmaschinen, die dann möglichst natürlich danach so viel Milch wie möglich geben sollen, damit halt der Profit möglichst groß ist. Aber die Problematik an der ganzen Sache ist, dass der Milchpreis nicht staatlich reglementiert ist oder nicht von der EU reglementiert ist. Und dadurch, also der Preis ist einfach zu niedrig für die Bauern, dass die mit dem, wie sie wirtschaften, überleben können. Und deshalb gibt es EU-Subventionen für diese Bauern. Und zwar liegt es daran, dass die Konzerne, also die großen Supermarktketten, die regulieren nämlich die Preise. Es sind nicht die Molkereien, habe ich gelesen, sondern es sind die großen Supermarktketten, die quasi mit den Molkereien verhandeln und dann sagen, ja, wir wollen den und den Preis. Und die Molkereien sagen, ja, okay, weil wir müssen es ja verkaufen. Und dieser geringe Preis wird dann halt einfach an die Bauern weitergegeben. Und es geht, wie war das in der Doku? Es geht letztendlich um 7 Cent. Die Milch teurer sein müsste.
Das kann man aber jetzt so gar nicht mehr sagen, weil wir gar nicht wissen, ob das so ist, weil das ist von 2017,
genau.
Diese Doku. Also
ja,
ich würde mich jetzt auf diese 7 Cent nicht versteifen.
Also
wahrscheinlich sind es jetzt sogar mehr oder weniger.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein, ich sag mal, für den Endverbraucher bezahlbarer Preis. Es ist jetzt nicht, dass die Milch dann irgendwie 1 Euro teurer sein müsste. Und man denkt sich dann, wieso. Wo liegt da das Problem?
Wobei man dann aber auch wieder sagen muss, diese 7 Cent wären ja für die Bauern.
Genau.
Das bedeutet, die 7 Cent würden sich ja dann auch weiter potenzieren, bis es dann tatsächlich beim Endverbraucher ankommt. Und dann sind es nicht mehr 7, sondern selbst dann, wenn es 15 Cent sind.
10 sind oder so.
Das ist einfach völlig egal.
Eben.
Weil ich glaube nicht, dass jeder von uns pro Tag 3 Liter Milch säuft. Das glaube ich einfach nicht. Und selbst wenn du 3 Liter Milch am Tag trinkst.
Dann sind es 30 Cent.
Ja, was ist das?
Ja, eben. Also aktuell liegt der Preis bei 34, also der Rohmilchpreis pro Kilo nennt sich das, bei 34,2 Cent. Letztes Jahr war der Durchschnitt bei 36 Cent, also jetzt in Deutschland. Jetzt ist der Preis quasi schon wieder gesunken. Ja, was jetzt aber ein noch größeres Problem ist, finde ich, dass, ja, ist so. Es wird ein Übermaß an Milch produziert. Also die Milchbauern, die produzieren sehr, sehr viel Milch, weil sie natürlich daran auch irgendwie verdienen müssen, weil je mehr man dann halt verdient, je größer der Betrieb ist, desto wirtschaftlicher ist er letztendlich, denkt man. Und deswegen wird ein Übermaß an Milch produziert, was dann in Milchpulver umgewandelt wird. Und dieses Milchpulver wird nach Afrika verschifft.
Und macht da unten die Wirtschaft kaputt.
Ja.
Das ist so lächerlich.
Es ist total Banane. Also es gibt mit Afrika, also die EU hat mit Afrika diverse Zollvereinbarungen gemacht, dass eben diese Milchpulverprodukte weniger bezollt, also weniger besteuert werden und dadurch in Afrika super billig verkauft werden können. Ja, und die Milchbauern dort vor Ort können diesen Preis, also können damit nicht konkurrieren. Und demnach gehen da halt Arbeitsplätze auch verloren.
Und die EU schafft sich wieder neue Flüchtlinge.
Genau.
Und so schließt sich der Kreis.
Darauf wollte ich hinaus.
Und das macht einfach hinten und vorne keinen Sinn. Ich meine, die Leute beschweren sich darüber, also viele EU-Bürger beschweren sich darüber, dass so viele Flüchtlinge zu uns kommen. Ich meine, wenn wir fliehen müssten, dann wären wir auch froh, wenn wir irgendwo hin könnten. Aber wäre es dann nicht toll, wenn die Menschen einfach weniger Blödsinn machen? Also mir fällt da kein anderes Wort mehr ein. Das ist doch Blödsinn.
Es läuft schief.
Ja, wir produzieren quasi die Flüchtlinge, die dann zu uns kommen. Und dann regen sich viele EU-Bürger darüber auf, dass diese Flüchtlinge kommen. Wir kaufen aber die Milch.
Möglichst billig.
Und machen aber super viele Leute kaputt. Und man denkt immer, ja, ich gehe ja jetzt nur zum Discounter und kaufe mir für, wie viel kostet ein Liter Milch?
90 Cent, irgendwie sowas.
Und dann ist alles gut und das kriegt dann der Milchbauer bei mir ums Eck. Na, eben nicht. Die Milch kommt europaweit, kommt zu uns nach Deutschland, weil wir diese Menge an Milch gar nicht mehr produzieren können. Und das ist einfach, und es ist sogar, das muss man auch sagen, in Wurstwaren ist Milch drin.
Ja.
Da wird Milch beigemischt als Trägerstoff, als zusätzlicher Stoff, um die Masse zu erhöhen. Es ist so geil. Es ist einfach nur pervers.
Und ist dann wahrscheinlich noch nicht mal deklariert.
Doch, es steht drauf. Ja, steht drauf. Dass auf einem Produkt stand dann sogar drauf, verfeinert mit Milch.
Ja, genau. Verfeinert.
Wurst, verfeinert mit Milch.
Gestreckt nennt sich das dann eigentlich. Ja. Ja, also da als kleiner Lösungsansatz Biomilch kaufen, also wirkliche Biomilch von zertifizierten Biobauernhöfen, weil die da ist der Preis stabil, wenn die quasi auf die Bio-Richtlinien achten. Und es ist auch meist lokal, also es wird nicht die Biomilch vom Bauern jetzt hier um die Ecke wird dann nicht irgendwo in Schleswig-Holstein verkauft, sondern halt hier in der Region. Das heißt, man spart auch einfach nochmal die Transportkosten. Und ja, also das ist so, wäre so eine Idee. Erstens natürlich weniger Milch vielleicht oder weniger Milchprodukte und aber auch, wenn dann halt Biomilch oder wenn man die Möglichkeit hat, einfach möglichst beim Bauern um die Ecke sich die Milch abzapfen.
Wobei, weiß man dann da, dass die Milch richtig gut ist? Weißt du ja auch nicht.
Weißt du auch nicht, nein.
Ich meine, das könntest du ja nur irgendwie sicherstellen, dass diese Milch total toll ist, wenn du bei denen in den Stall guckst.
Ja, aber das kannst du ja vielleicht. Also, wenn man dann wirklich vor Ort ist, dann Naja. Also auf jeden Fall, wie gesagt, Biomilch ist so da eine bessere Lösung. Und zwar kommen wir da jetzt auch direkt auf das nächste Thema, was damit auch zusammenhängt, und zwar die CO2 Zahlen, die durch die Milchproduktion entstehen. Das ist ja einmal nicht nur die Gülle, die da entsteht, also die Scheiße von den Tieren, blöd gesagt, sondern auch das Futter, was die essen. Und zwar ist es so, dass die Milchbauern einfach mit den Weiden, die sie haben, die Kühe nicht komplett ernähren können. Und deswegen müssen die Kühe Kraftfutter bekommen. Und dieses Kraftfutter besteht zu großen Teilen aus Soja. Und dieses Soja kommt dann aus Südamerika.
Und sorgt dafür, dass da unten Regenwälder abgeholzt werden, dass die nicht nur abgeholzt werden, sondern riesige Flächen gebrandrodet werden.
Ja.
Und dadurch halt einfach, das ist ja, eigentlich ist es ein Witz, weil man könnte dieses Soja, was die Tiere, wie du ja gesagt hast, gar nicht verarbeiten können oder nur zu wie viel Prozent, 20 Prozent?
Zu 20% können die das nur verarbeiten. Und
könnte
dann
man ja eigentlich Menschen damit, genau, füttern.
Ja, ernähren.
Ernähren, ja. Anstatt die Energie.
Die geht ja verloren. Also ein Großteil,
genau,
geht ja verloren.
Die Energie von diesem Soja, die Bilanz ist einfach pervers, wenn man sich das mal so. Ich versuche das gerade im Kopf irgendwie aneinander zu reihen, weil als allererstes brauchst du eine Fläche. Auf dieser Fläche wird dann angebaut. Da müssen Pestizide ausgebracht werden. Dann wächst das Zeug. Damit es wächst, habe ich, wie schon gesagt, die Pestizide, ich habe meine Gülle, dann muss ich mit den Maschinen drüber fahren und das abernten. Dann kommen wieder Pestizide drauf, dann wird wieder angepflanzt. Ich rede jetzt vom Sojaanbau.
Ja.
Und dann wird es von da unten zu uns transportiert.
Hochgeschifft.
Wird mit den Schiffen heftiges Schweröl verbrannt. Dann ist es bei uns. Die Bauern kaufen das, füttern ihre Kühe damit und Schweine und alles Mögliche. Die Kühe fressen das, verarbeiten das zu 20%, scheißen das aus. Wir bringen es wieder auf unsere Felder.
Diese Gülle, die nämlich durch das Soja eine andere Konsistenz und andere Inhaltsstoffe hat, als wenn die Kuh einfach nur normales Gras fressen würde.
Genau, und diese Gülle verseucht die Felder. Da kommt Nitrat kommt ins Grundwasser. Diese Felder dünsten aus, und zwar eben dann das CO2,
und
irgendwelche,
auch.
Ja, genau, irgendwelche Gase.
Ja.
Und wenn man sich das mal überlegt,
Ist
es total schwachsinnig. Also wir stecken so unfassbar viel Energie in diese Tiere rein, kriegen aber nur einen kleinen Teil wieder zurück, eben in Form von Wärmeenergie für uns Menschen. Oder ja, wenn ich die Milch trinke, wenn ich das Fleisch esse.
Biogas,
ja, okay. Das verbessert die Bilanz dann natürlich wieder. Aber es ist schon echt verrückt. Man könnte halt wirklich eine viel kleinere Fläche an Soja anbauen, Menschen damit ernähren.
Ja.
Und damit, wie viel Prozent kann der Mensch dann verarbeiten? 80%?
Da habe ich mich
nicht,
leider nicht
da
informiert.
Da haben wir jetzt nicht geguckt, aber wir Menschen können das Soja eben viel besser verwerten als die Kühe, die nur 20% Energie daraus ziehen können. Also wir holen uns quasi ein riesiges Problem mit dieser Massentierhaltung, holen wir uns direkt in unser Land, und unsere Böden müssen das dann schlucken, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir ja auch, weil das geht dann ins Trinkwasser, das wird verseucht.
Das geht wieder in die anderen Lebensmittel, in Gemüse, in Kartoffeln etc. pp. Ja.
In Österreich oder in der Schweiz ist es so, dass, es tut mir leid, das habe ich jetzt nicht mehr so genau im Kopf, aber in Österreich oder in der Schweiz ist es so, dass die Gülle ausgebracht wird. Also die wird nicht auf die Felder gebracht, sondern
verkauft.
Die wird verkauft. Weil deren Böden schon.
Nee, in den Niederlanden.
Geil. Ja, alles das Gleiche. Österreich, Schweiz, Niederlande. genau, du hast recht, in den Niederlanden wird
da halt die Böden schon so krass verseucht sind, dass die Regierung das verboten hat, dass Gülle ausgebracht werden darf.
Und wir in Deutschland sind natürlich auch mal wieder auf dem besten Weg.
Ja.
Muss man natürlich auch wieder sagen, das hat man jetzt aus einem Beitrag, aus einer Studie. Wie ist es wie ist es wirklich? Also kann das validiert werden? Das können wir jetzt natürlich nicht machen. Aber für uns hört sich das sehr plausibel an. Und ich denke, jetzt mache ich selber M. Mein Gott, diese Füllwörter. Und ich denke, dass es einfach wichtig ist, dass möglichst viele Menschen darüber nachdenken und darüber informiert sind.
Ja, und halt einfach, wenn sie Milch kaufen oder Käse kaufen, sich bewusst darüber sind oder auch Butter kaufen zum Beispiel, sich bewusst darüber sind, was da dahinter steckt. Also das ist halt nicht einfach nur ein Produkt, das steht da so schön in der Ladentheke, sondern alles, was da hinten dran hängt, ist halt wahnsinnig wichtig. Und um auch nochmal auf diese Soja- bzw. Futtermittelproduktion zu kommen, wer schon mal in Deutschland durch die Gegend gefahren ist, ich denke, das sind sehr viele von euch, und auch über Land gefahren sind, sind auch bestimmt mal an ganz, ganz großen Maisfeldern vorbeigefahren. Man denkt sich dann, so Mais ist ja jetzt, isst man jetzt nicht so häufig. Das ist jetzt nicht wie Kartoffeln, die man jetzt irgendwie jeden Tag isst. Ja, weil dieser Mais nämlich auch nur Futtermittelmais ist. Das ist zu ganz, ganz großen Teilen kein Speisemais oder kein Mais, den wir als Menschen essen, sondern das ist auch wieder nur dafür da, um die Tiere zu füttern. Und das sind riesige, riesige, riesige Flächen, die da benutzt werden, um Futtermittel herzustellen, anstatt diese Flächen zu nutzen, um vielleicht Lebensmittel für Menschen herzustellen. Und ja, in anderen Ländern verhungern die Menschen und wir produzieren hier übermäßig Milch und schiffen dieses Milchpulver dann nach Afrika. Das ist einfach so
ganz
absurd.
Europa. Man darf das nicht, ja, nur auf Deutschland. Europa. Also es ist ganz Europa, wo mit Afrika und anderen Ländern Zollvereinbarungen hat und dementsprechend Europa exportiert, nicht nur Deutschland.
Ja. Ja, und dann wundern wir uns alle, warum Krebs immer mehr zunimmt und Krankheiten einfach immer häufiger werden, weil wir halt einfach dieses Zeug essen, wo verseuchte Böden dran beteiligt sind, wo Pestizide etc.
Antibiotika.
Antibiotika bei den Tieren, die nicht dafür benutzt werden, die Tiere vor Krankheiten zu schützen, sondern damit die Tiere schneller wachsen.
Ja, das ist schon
und dann
pervers.
Wundert man sich über Antibiotikaresistenzen. Also, ja. Ihr seht, ein Thema, wo man sehr, sehr diskutieren kann. Was wir auch gesehen haben, ist eine Doku über Vertical Farming.
Mega geil, darf ich da mal was zu sagen?
Ja, gerne.
Und zwar hat es ein japanischer Professor schon vor 20, 30 Jahren entwickelt. Das Ganze funktioniert so, man hat ein Gebäude, in diesem Gebäude wird Salat angebaut. Karotten, Kartoffeln, alles mögliche. Nee, Kartoffeln gehen noch nicht, aber Salat geht richtig gut. Tomaten,
also
Champignons, Pilze. Champignons geht jetzt schon lange. Und zwar, man hat ein Gebäude, da stehen Regale drin. Bei diesen Regalen sind LEDs eingebaut. Die Pflanzen oder der Salat steht nicht oder wird nicht in Erde angepflanzt, sondern befindet sich auf einem...
Einer Nährlösung.
Da gibt es mehrere Ansätze. Ein Unternehmen in Amerika macht das so, das ist eine... Diese Platten bestehen aus recyceltem Plastik. Da wachsen die Wurzeln durch und sind dann unten drunter, werden die ständig mit Nährstoffen versorgt. Entweder in Wasser oder ich glaube, in Amerika oder bei diesem einen Unternehmen war das sogar, glaube ich, so, dass da künstlicher Regen runtergeht und dadurch dann irgendwie, keine Ahnung, dass die da halt irgendwie super geil die Nährstoffe aufnehmen können und auch viel besser aufnehmen können als jetzt über eine Erde, die du ja ständig erneuern musst. Irgendwann hast du da ja nichts mehr drin, wenn du das jetzt indoor anpflanzen würdest.
Ja.
Das heißt, du musst immer Nährstoffe zugeben. Das fällt bei diesem Vertical Farming komplett weg. Das Geilste an der Geschichte ist, man braucht keine Pestizide, weil keine Insekten Es gibt einfach in diesen Indoor-Farmen keine Insekten, wo du deine Pflanzen schützen müsstest. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, du hast viel weniger Wasser, du hast einen viel geringeren CO2-Ausstoß, du hast eine kontrollierte Umgebung, da können keine Krankheiten ausbrechen. Du musst diesen Salat zu Hause nicht waschen, weil der einfach sauber bei dir ankommt.
Ja.
Und es ist einfach wahnsinnig ressourcenschonend, weil in einem Boden, in dem du Wasser einbringst, verschwindet es logischerweise irgendwann entweder durch die Verdunstung, durch die Sonne, oder es sickert dir weg, je nachdem, was für eine Bodenbeschaffenheit du hast. Und das sind wahnsinnig, wahnsinnig viele Punkte, die dieses ganze Konstrukt einfach so interessant machen. Mhm. Und
du kannst dir halt einfach deinen Solarpark oben dann auf dem Dach bauen und hast dann also den Strom, den du brauchst für die LEDs, halt dann auch einfach nochmal selber produziert. Also es ist quasi eine, ich sag jetzt mal, fast autarke Produktion.
Es ist eine autarke Produktion, ja. Weil du das Wasser, was du brauchst, kannst du da einbringen. Das fließt immer wieder in den Kreislauf zurück, kann gereinigt werden, wenn es überhaupt gereinigt werden muss, und kann wieder aufgebracht werden.
Ja.
Also du verlierst faktisch fast keine Ressourcen bei diesem ganzen Thema. Natürlich, du baust das Gebäude. Gut, das kann man dann auch wieder nachhaltig bauen. Da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Du hast, wie Mika schon gesagt hat, die Solaranlage auf dem Dach oder in den Fenstern ist nämlich bei der japanischen Forschungseinrichtung bei diesem Gebäude, mhm, ist es nämlich so. Du hast die auf dem Dach, du hast die an den Fenstern, sodass wirklich, wenn die Sonne drauf scheint, den ganzen Tag Energie produziert werden kann und die eben unabhängig, mehr oder weniger unabhängig vom Sonnenstand sind. Dann gibt es natürlich, und das hatten sie auch, einen Wärmetauscher über Luft. Mhm. Das heißt, das ist eine Wärmepumpe, die dann im Sommer Kälte produzieren kann und im Winter Wärme produzieren kann. Und das ist schon wirklich, ich bin total begeistert davon. Und ich finde es mega geil, dass man das ja auch einfach in Städte bauen kann.
Ja.
Du bist ja völlig unabhängig.
Ja.
Du stellst es einfach, jetzt in München würde man das einfach mitten in die Stadt stellen und hätte immer perfekt frischen Salat.
Und
bam,
ohne kurze Lieferwege.
Ja, richtig geil.
Ja.
Da
bessere Arbeitsbedingungen für die, die das quasi ernten, weil es eine, ja, wie im Labor quasi so ein bisschen ausschaut.
Mhm.
Also keine harte, krasse Feldarbeit mehr. Und ja, wenn man halt dann viele Nachrichten hört, dass die Bauern alle Probleme haben, ihre Felder zu bewässern und dass das nur noch mit hier Bewässerungstralala und weiß ich nicht, was geht da.
Was meinst du mit Bewässerungstralala?
Ja, so riesige
künstliche Bewässerung.
Mhm. Und da halt letztendlich auch wahnsinnig viel Wasser verschwendet wird, denkt man sich, ja, es wäre halt cool, wenn die EU solche Sachen subventionieren würde, wenn man einfach auf den Feldern, die ja eh schon haben, einen viel geringeren Teil braucht man dann nur, um die gleiche Masse zu produzieren, dass man halt in sowas investiert und dann den anderen Teil des Feldes wieder der Natur überlässt oder das irgendwie zumindest versucht als Insektenschutzgebiet oder was weiß ich zu nutzen.
Und was ich am geilsten finde, ist, die viele, viele Bauern oder viele Landwirte sagen dann, nee, das wollen wir nicht, weil das ist ja kein richtiges Handwerk mehr. Ich will da jetzt gar nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt viele Landwirte, die da richtig krass on fire sind, die sich alles mit Technik zuballern, damit es halt eben effizienter wird und besser wird. Und ich sehe das auch mittlerweile so, oder mittlerweile, es ist einfach Tatsache, das Wort Bauer wird dem eigentlich gar nicht gerecht. Deswegen sagt man ja eigentlich auch Landwirt. Weil das einfach nicht mehr, das ist nicht mehr so wie früher, dass da halt einfach der Hans und die Gretel, die stehen auf dem Feld und haken da ein bisschen rum und machen da ihr Zeug und dann haben die da wie viel Hektar auch immer und da kommt halt Ertrag X raus. Das sind Hightech-Unternehmen.
Ja.
Und ich bin mir sicher, dass es auch wahnsinnig viele gibt, die sagen würden, okay, wenn das wirklich zugelassen wird, dann machen wir das. Weil ich denke, genauso wie wir das gerade in der Autobranche haben, genauso wird es auch in der Landwirtschaft passieren, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, an dem es einfach so nicht mehr weitergehen kann. Ich meine, da sind wir ja jetzt eigentlich schon, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wir gucken halt noch mit blauen Augen drauf und sagen so, ja, das passt schon, nein, es wird alles so weitergehen wie die letzten x Jahre. Ne, wird es leider nicht. Ohne jetzt schwarz zu malen. Also es sagen ja auch ganz, ganz viele Wissenschaftler sagen, jetzt macht euch mal nicht in die Hose, es wäre gut, wenn wir jetzt mal was machen. Aber es ist nicht so, dass wenn wir jetzt Tag X nichts machen, alles quasi, dass die Welt untergeht. So weit sind wir noch nicht. Und hoffentlich kommen wir da auch nicht hin. Und so will ich auch gar nicht denken.
Ja, da kann man gleich einen Kopf in den Sand stecken.
Ja, was ist das für eine Scheiße? Ich meine, das kriegen wir schon hin. Aber es müssen halt einfach Innovationen gefunden werden. Und das ist ja auch nur ein Teil der Lösung oder kann ein Teil der Lösung sein. Es wird nicht die Lösung sein, dass auf jedem Feld in der Welt plötzlich nur noch Vertical Farming passiert. Das ist nicht die Lösung. Aber wie gesagt, es kann halt ein Teil dieser sein.
Ja.
Es gibt zum Beispiel auch, das ist, glaube ich, auch in den Niederlanden, da haben die Erdbeerfelder, jetzt weiß ich es wieder, die haben die Erdbeerfelder nicht mehr ganz am Boden, sondern so
aufgestockt.
Ja, ein Meter über dem Boden. Da sind die dann, oben drüber sind
Planen,
Plastik, irgendwas, keine Ahnung. Dadurch kommen weniger Insekten am Boden quasi hin, keine Schnecken und nix oder wesentlich weniger Schnecken, weil die kommen da trotzdem irgendwie hin, aber eben nicht mehr so viele. Und für die Arbeiter ist es viel angenehmer, weil die nämlich nicht mehr am Boden rumkriechen müssen. Zum Ernten ist es besser, die Pflanzen haben eine bessere Qualität, weil weniger Schädlinge, weil weniger gespritzt werden muss. Durch diese Plane, die da oben drüber
ist, wahrscheinlich ist
es
dann
auch wärmer.
Genau, es ist wärmer und die Bewässerung läuft wahrscheinlich über Tröpfchenbewässerung.
Ja, so ist es. Da sind nämlich überall über diesen Hochbeeten verlaufen kleine Schläuche, wo einfach Löcher drin sind und da wird halt, so wie die Pflanzen das brauchen, wird eben das Wasser gegeben und nicht dieses Sturzgießen, sondern wirklich, wie Mika gesagt hat, Tröpfchenbewässerung. So, dass wirklich genug Feuchtigkeit da ist, aber nicht zu viel.
Ja.
Weil das kennen wir, glaube ich, alle von zu Hause. Wenn wir eine Pflanze übergießen, dann ist die halt einfach mal im Arsch. Und so, ja, und so ist es ja auf dem Feld auch.
Ja.
Wenn du da zu viel Wasser aufbringst oder zu viel von Substanz X, verreckt dir das Zeug einfach. Und das ist für mich, ist das echt so ein, ich glaube, das merkt man auch. Ich finde das einfach so spannend. Und der nächste Vorteil ist ja, das muss ja nicht mal genmanipuliert sein. Du kannst ja wirklich einfach einen Salat pflanzen, der normal wächst.
Ja.
Und du musst den nicht genmanipulieren, wo ja so viele Menschen Angst davor haben. Kann ich zwar irgendwo nicht nachvollziehen, weil wir Menschen seit Jahrhunderten Pflanzen genmanipulieren, wenn wir
sie kreuzen
und alles Mögliche machen. Aber gut, egal.
Es hat nur einen neuen Namen bekommen.
Genau, es hat nur einen neuen Namen bekommen. Man muss sich schon damit beschäftigen und nicht immer sagen, oh Gott, werden wir dann alle sterben, weil diese Pflanzen in uns irgendwelche Radikale freisetzen und dann werden wir alle zu Monstern, so ein Blödsinn. Dann wären wir eh schon alle tot. Weil das, was wir die ganze Zeit fressen und uns reinschieben, das will ja eh keiner wissen.
Ja.
Also, egal. Völlig anderes Thema. Aber das ist wirklich für mich ein sehr, sehr interessantes Thema. Und ich finde es geil, dass das ja schon seit über 30 Jahren oder 20, 30 Jahre in der Entwicklung ist. Und nicht erst so, wie man das oft hört. In England wurde eine neue Batterietechnik erfunden. Eine Batterie im Handy würde dann ein Jahr halten mit einem Ladevorgang und man denkt sich so, geil. Und dann liest man, steckt aber noch in den Kinderschuhen, kann explodieren. Okay.
Und dauert noch 10 Jahre, bis es ein marktreif ist.
Genau, das hilft uns ja jetzt nichts. Also wir brauchen ja was tatsächlich funktioniert und was schon sehr lange in Erprobung ist. Und deswegen ist das für mich so ein heißer Kandidat. Und in Amerika, wie gesagt, von diesem Unternehmen wird es tatsächlich schon produziert und kann gekauft werden.
Ja.
Mega geil.
Wobei da halt auch die Supermärkte am Anfang ein bisschen skeptisch waren und das relativ weniger so angeboten haben. Und aber mittlerweile sind die gesettelt und die Testphase ist sozusagen rum und das wächst einfach immer mehr. Aber ich habe jetzt in Deutschland eigentlich noch nie was da. Also, dass wir das in Deutschland haben.
Ich wette mit dir, das gibt es bei uns in Deutschland nicht. Das wird erforscht, dann werden ganz viele tolle Wissenserkenntnisse rausgezogen, also Erkenntnisse rausgezogen. Und dann wird die Forschung eingestellt und wir haben ganz viel Geld verbraten, aber es kommt nicht.
Ja, so wie bei vielen Sachen.
So wie bei vielen Sachen. Stichwort Transrapid. Naja, egal.
Stichwort Maut.
Ja. Oh ja, ist die Maut das Thema?
Ja, auch. Wer hat das mitbekommen? Wahrscheinlich alle. Unser schöner Verkehrsminister, Herr Scheuer, hatte ja, nein, der, wer war das davor? Der Dobrindt hatte die Idee, eine Maut einzuführen. Für die Machbarkeitsuntersuchungen etc. wurden von der Bundesregierung 3 Milliarden Euro freigeschaltet. Und dann hat der Herr Scheuer sich an die Arbeit gemacht und hat da mit verschiedenen Unternehmen rumverhandelt und halt geschaut, was man da machen muss, wie das alles ablaufen muss mit der Einnahme und der Besteuerung und Regelung und tralala und so weiter. Ja, und hat dann hat er dann mit diesen Firmen schon quasi die Verträge unterzeichnet, so ungefähr jetzt dann in 2 Monaten geht es dann los. Ja, blöd nur, dass der EuGH das Ganze noch untersucht hat und dann 4 oder 5 Monate später gesagt hat, ja, das Mautding, so wie ihr euch das vorstellt, in euren Regularien ist es leider verfassungswidrig. Ja, und dann standen sie
da. Wie sind die Zahlen?
Die Zahlen, also ich habe versucht, Zahlen rauszufinden. Es war relativ schwierig. Es sind, ich glaube, erstmal um das Ganze ins Rollen zu bringen, haben sie irgendwie 50 Millionen Euro verbraucht. Und jetzt für diese Schadensansprüche von den Firmen, die ja quasi rechtlich bindende Verträge abgeschlossen haben, die natürlich der Herr Scheuer dann nach diesem EuGH-Urteil wieder aufkündigen musste, weil bringt ja nichts, das dann weiterzumachen, kostet ja noch mehr Geld. Ja, die belaufen sich wohl schätzungsweise zwischen 500 und 700 Millionen Euro. Also im Ganzen sind wir dann ungefähr bei einer Milliarde in etwa. Oder vielleicht sogar mehr. Also das ist ja jetzt, wird ja jetzt in diesem Untersuchungsausschuss, versuchen die das jetzt wohl rauszufinden, wie viel das wirklich effektiv war. Aber es ist eine Stange Geld, eine riesige Stange Geld, die jetzt quasi einfach zum Fenster rausgeschmissen wurde.
Ja, das sind so Dinge, die verstehe ich in Deutschland und nicht. Also das ist echt seltsam. Ich meine, anstatt dass man so viel Geld für so einen Blödsinn rausschmeißt, wo quasi die Studien vorher und viele Experten vorher schon gesagt haben,
das wird nichts werden.
Das wird nichts werden, weil so wie ihr euch das vorstellt, bringt uns das kein Geld. Das kostet quasi mehr Geld, als es einbringt.
Ja, und das Krasse finde ich ja, jeder oder jedes Unternehmen, jeder normal wirtschaftende Mensch würde nie auf die Idee kommen, einen Vertrag abzuschließen, obwohl man noch nicht mal weiß, ob das legal ist oder ob das dann durchgeht. Da wartet man eigentlich so ein Urteil ab und sagt dann, okay, jetzt haben wir das Go, jetzt können wir unterschreiben und dann geht's los.
Ja, der Trottel, der hat Termine, Absprachen und dergleichen im stillen Kämmerlein gemacht, sodass keiner nachvollziehen kann, was bei diesen Terminen letztendlich besprochen wurde. Und das geht eigentlich komplett gegen die Verordnung im Bundestag. Also das muss eigentlich alles immer dokumentiert werden.
Und transparent sein.
Und transparent sein, sodass wirklich jeder, nicht wir Bürger, aber eben die Partei intern oder andere Parteien, schauen können und das kontrollieren können. Können sie aber nicht, weil es einfach nichts gibt. Das sind diese Verträge, die da aufgesetzt wurden, das sind völlig verrückt. Ich habe mir da mal ein paar Sachen angeguckt, was der vorhatte. Der wollte quasi die Maut von einem privaten Unternehmen sozusagen verwalten lassen. Das heißt, du hast einmal den Staat, einmal ein staatliches Unternehmen, Tollcollect, und einmal ein Privatunternehmen. Dieses Privatunternehmen kümmert sich um die Infrastruktur. Tollcollect wiederum kümmert sich um die Mautstellen. Das heißt, man hat schon mal ein Konglomerat aus drei Leuten oder aus drei Parteien.
Instanzen, ja.
Ja, Instanzen. Und das Geilste ist, Tollcollect sollte eigentlich privatisiert werden. damit Toll Collect nicht mehr in Staatshand ist und somit die Herrschaft über das ganze Ding hat. Toll Collect hätte natürlich aber trotzdem das ausführen müssen, was der Staat von der Firma verlangt, das ist klar. Jetzt ist denen während diesen Prozesses, dass Toll Collect privatisiert wird und diese private Firma für Toll Collect quasi arbeitet, aufgefallen, vielleicht ist es doch nicht so gut, wenn wir das privatisieren. Das hat auch wieder ein paar Millionen gekostet. Wie viel weiß keiner. Das ist jetzt gerade alles in diesem Untersuchungsausschuss. Und jetzt haben sie die doch nicht verstaatlicht. Jetzt kommt das Geilste. Das checkt kein Mensch. Das müsste man eigentlich aufzeichnen. Ich musste mir das 4 oder 5 Mal durchlesen, bis ich verstanden habe, wie das überhaupt zusammenhängt. Und da kommen jetzt jedes Mal wieder neue Punkte dazu, was wie wo drin hängt. Bei dieser Privatisierung von Toll Collect war noch ein Bieterkonsortium von aus Italien mit im Spiel, die irgendwie auf diese Privatisierung geboten hatten. Und ich frage mich nicht, ich kann es euch nicht genau wiedergeben. Die hatten darauf geboten und weil sie darauf geboten hatten und so viel intern Probleme hatten und Abstimmungen und Verdienstausfälle und all möglichen Scheiß, wollen die jetzt vom Verkehrsministerium Schadensersatz. Das heißt, da ist noch eine Partei dabei. Da sind nicht nur die privaten Firmen, die da ewig drauf geboten haben, dass sie sich um die Maut kümmern dürfen, sondern der Staat hat auch noch verhindert, dass Toll Collect privatisiert wird, dadurch einen neuen Mitspieler reingebracht, der jetzt auch noch Schadensersatz fordert. Das versteht kein Mensch. Ich hoffe, man hat verstanden, was ich jetzt erzählt habe. Aber das ist so pervers. Das sind so viele verschiedene Dinge, die da zusammenhängen. Und ich wette, der Scheuer wird von der Merkel oder von der Regierung nicht rausgeschmissen.
Ja, das ist ja das Höchste an der ganzen Sache.
Der müsste...
Dass der so ein Bullshit fabriziert, unsere Steuergelder. Ich meine, wir arbeiten alle hart und wir geben alle unser Geld ganz brav ab. Und dann kommt so ein Heini, der ja halt einfach mal 1 Milliarde irgendwie verprasst und dann noch nicht mal irgendwelche Konsequenzen für sehen muss. Also jeder, der normal irgendwie, also nicht jeder, der normal, sondern jeder Mensch, der Steuern hinterzieht, ob jetzt bewusst oder unbewusst oder absichtlich oder wie auch immer, der bekommt irgendeine Strafe. Und wenn er dann dafür ins Gefängnis geht. Nein, aber wenn man Steuern verschachert und Steuern einfach raushaut für nichts, da passiert nichts.
Ja, man muss sich ja nur die von der Leyen angucken, die vorher Familienministerin und dann Militärministerin, wollte ich schon sagen. Verteidigungsministerin war und jetzt in der EU dann richtig krass hohes Tier ist, die hat Geld rausgeschmissen. Das waren ein paar 100 Millionen Euro, die da an Beraterkosten rausgeschmissen wurden und es gab keine Konsequenzen für die Frau.
Ja, weil sie halt keine Ahnung hat davon.
Ja, aber das ist doch lächerlich.
Was war neulich die Merkel, wen hat sie gefragt? Ah, im Digitalministerium, oder? Wie war das?
Oh, das bringe ich nicht mehr zusammen. Ich will hier nicht totalen Unsinn verzapfen.
Irgendwie sowas von wegen, ich habe die alle gefragt, ob die sich der Aufgabe gewachsen fühlen und sie haben ja gesagt. Und jetzt sind sie im Ministerium.
Aber wir können nicht mehr genau sagen, in welchem. Deswegen genau, nehmt uns da aber, bitte nicht beim Wort.
Ja, aber wenn man halt sowas hört, dann denkt man sich schon auch, okay.
Ja, wen haben wir da überhaupt?
Ja.
Aber ich will noch mal kurz auf dieses Konglomerat zurückkommen, ja, dass man das auch wirklich versteht. Also man hat den Staat, man hat Toll Collect, man hat ein privates Unternehmen. Toll Collect sollte privatisiert werden, wurde nicht privatisiert. In diesem Zuge der Privatisierung wollte ein Bieterkonsortium aus Italien dort mit einsteigen. Durch diesen Schritt des Staates Toll Collect nicht zu privatisieren, hat dieses Bieterkonsortium irgendwelche Aufwände, irgendwelche Verluste, bla bla, verklagt deswegen das Verkehrsministerium. Das Verkehrsministerium, lass mich kurz ausreden, ich bin voll im Flow, das Verkehrsministerium hat dem zugestimmt. Also die haben gesagt, das stimmt, dass das so ist, dass die da beteiligt waren, aber dass diese Vorwürfe haltlos sind. So. Jetzt, ich hoffe, man hat es jetzt verstanden. Vorher war es ein bisschen verwirrend.
Ja.
Ich entschuldige mich dafür. Ich musste erstmal mein Hirn ein bisschen sortieren. Aber ich finde, dieses ganze Thema ist echt irre.
Es ist super irre.
Ja.
Ja, und da kommen wir jetzt auch auf wieder noch ein nächstes Thema, weil wir gerade über Mord gesprochen haben, über das Thema Verkehr und Elektromobilität und ja, die Förderung von erneuerbaren Energien und Windkraft und so weiter. Es gab
das,
eine Zeit.
Moment,
ja?
Darf ich dich kurz unterbrechen?
Ja.
Wir beenden die Folge jetzt hier, damit die nicht so ultra lange wird. Ja. Die zweite Folge geht dann, schließt dann direkt da wieder an.
Ja.
Einfach, damit ihr nicht, mit euch das Hirn nicht wegschmilzt.
Ja.
So würde ich das jetzt einfach machen,
ja,
oder?
Ja, sehr gut.
Wir bedanken uns erstmal fürs freundliche Zuhören, wünschen euch noch eine schöne Zeit.
Freuen uns über Kommentare und Bewertungen natürlich.
Ja, sehr gerne.
Und ja, hört einfach beim nächsten Mal rein.
Ciao. Tschüss.